Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zum Blätterwald im Podcast der Sozialgestaltung. Wir nehmen auf am 18. Februar 2026 die zweite Folge in diesem Jahr. Wer ist wir? Das ist mein Kollege Markus Sobotke. Hallo Markus.
Hallo Susanne und herzlich willkommen auch von mir an die Hörerinnen und Hörer.
Mein Name ist Susanne Leziejewski. Wir haben wieder für Sie verschiedene Zeitschriften aus den Monaten Januar und Februar ausgewertet, Fachzeitschriften zu den Themen der Sozialwirtschaft und Gesundheitswirtschaft, und zwar folgende: die Care Invest mit den Ausgaben 2 und 3 aus dem Jahr 2026, die Care Konkret mit den Ausgaben 3 bis 7 aus dem Jahr 2026, die F&W, das Krankenhaus und den Nachrichtendienst des Deutschen Vereins, jeweils in der Ausgabe Februar 2026, die Wohlfahrt intern mit der Ausgabe Januar und Februar 2026 und verschiedene Nachrichtenportale, beziehungsweise auch den einen oder anderen Artikel aus Tageszeitungen, wenn er die Gesundheits- und Sozialwirtschaft betrifft. Und da kommen wir sicherlich nachher auch noch drauf. Aber wir legen gleich los mit unserer ersten Kategorie, Markus, für heute. Und das ist die Zahl, oder mittlerweile sind es ja die Zahlen des Monats. Hast du mir was mitgebracht?
70 werfe ich einfach mal in den Raum, beziehungsweise konkreter größer 70.
Größer 70, okay, es kann nicht ein Alter sein, da musste ich gleich dran denken. Größer 70, wir haben meistens irgendwelche Eurobeträge, aber wenn ich dich so sehe, wahrscheinlich auch nicht so ganz. Prozent?
Prozent, das passt. Wir hatten jetzt sogar auch letztes Mal schon in der letzten Aufnahme des Blätterwaldes, das war ein Ergebnis aus dem DKI-Krankenhausparameter, da hieß es, 70% der Kliniken erwarten Verluste für dieses Jahr. Diesmal ist es auch 70%, über 70%, aber ein bisschen positiver, zumindest in die Zukunft blicken. Und zwar sollen mehr als 70% aller Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bis 2028, also es ist gar nicht mehr weit hin, KI-gestützte Dokumentationssysteme nutzen. Diesen Anteil hält das Bundesgesundheitsministerium in seiner weiterentwickelten Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege, die jetzt veröffentlicht wurde, für möglich.
70% bis 2028, das sind zwei, drei Vierteljahre, wenn man das Jahr 2028 komplett mit dazu zählt. Eigentlich hätte ich ja erwartet, man würde sich ein Ziel von 100% setzen.
Man muss ja auch nach 28 doch Ziele haben.
Okay, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Und wir kommen ja gleich nochmal zu der Digitalisierungsstrategie. Ich habe dir auch Zahlen mitgebracht, Markus. Die erste Zahl ist 10 Millionen.
Das hört sich nach einem Eurobetrag an. Das könnten wieder Personen sein, aber so ein glatter Betrag, 10 Millionen, das ist meistens ein Eurobetrag.
Vollkommen richtig, 10 Millionen Euro. Und es geht um mögliche Einsparungen im Krankenhaus. Und zwar hat der Deutsche Evangelische Krankenhausverband das berechnet. Und in einem Interview in der F&W mit dem Vorsitzenden des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes, Christoph Radbruch, erwähnt er diese besagten 10 Millionen. Und zwar geht es hier um die quartalsweise Meldung der Pflegepersonalzahlen nach PPR 2.0 im Krankenhaus. Das heißt, die Krankenhäuser müssen quartalsweise ihre Pflegepersonalzahlen melden. Und der Deutsche Evangelische Krankenhausverband hat das mal berechnet mit seinen Mitgliedshäusern. Und pro Quartal, sagen die Mitgliedshäuser, brauchen sie dort für diese Meldung 5 volle Arbeitstage. Und der Verband schlägt vor, diese Meldung doch auf jährlich umzustellen. Das würde genau den gleichen Zweck erfüllen. Also man bräuchte es eigentlich nicht quartalsweise. Und damit lassen sich Personalkostenaufwände von über 10 Millionen einsparen. Schon erstaunlich. Und in dem Interview selber sagt Herr Radbruch noch, dass man Einsparpotenziale über 9 Maßnahmen identifiziert hat von insgesamt 29 Millionen Euro im Krankenhausbereich, ohne Leistung zu kürzen oder die Qualität zu beeinflussen bzw. zu beeinträchtigen. Und das ist eigentlich ein Beispiel davon. Also es ist schon viele Ideen, die ja auch aus Seiten der Leistungserbringer kommen, um das Gesundheitswesen bei uns effizienter zu machen. Und da geht es nicht um Leistungskürzung, sondern erstmal um eigentlich das Thema Bürokratieabbau. Insofern hat mich die Zahl überrascht.
Ja, und man muss ja auch bedenken, was das Ergebnis dieses enormen Dokumentationsaufwandes und auch dieser enormen Kosten sind. Das Ergebnis ist im Endeffekt eine Berechnung des Personalbedarfs. Ist doch kein Schritt weiter gekommen, den Fachkräftemangel irgendwie anzugehen. Also man berechnet den Mangel und gibt dafür diese Summe aus und wendet diesen Aufwand an. Und das alles mit der Zielsetzung, das Personal eigentlich zu entlasten, den Beruf attraktiver zu machen. Also ich denke schon, das ist eine Idee, auch jetzt so mal mit Zahlen hinterlegt, die durchaus wert ist, weiter verfolgt zu werden.
Zumindest mal so von außen betrachtet, ja auch eine Idee, die sich für den Betrachter von außen erstmal relativ leicht umsetzen lassen sollte.
Ja.
Eigentlich kein großer Aufwand, sondern man muss einfach nur die Meldezahlen verändern von quartalsweise auf jährlich. Schauen wir mal, ob die Idee aufgenommen wird. Und ich habe noch eine zweite Zahl mitgebracht. Eigentlich sind es zwei. Und ich bin schon wieder im Millionenbereich. Diesmal aber nicht bei einer konkreten Millionenzahl, sondern eine Spannweite. Und zwar 20,5 bis 21,3 Millionen.
Ja, das könnten jetzt auch wieder Eurobeträge sein. Oder vielleicht, jetzt tippe ich mal auf Option B, Personenzahlen.
Option B, in dem Fall ist Option B genau richtig. C hatten wir ja nicht zur Auswahl. Ja, es ist Menschen in dem Fall und das fand ich schön, also wirklich plakativ. In 10 Jahren wird jeder vierte Mensch in Deutschland älter als 67 Jahre sein. Wir haben es beim letzten Mal kurz erwähnt, es gibt die 16. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes und das ist das Resultat daraus, so dass wir oder dass damit gerechnet wird, dass man in circa 10 Jahren ungefähr 20% des Bevölkerungsanteils in Deutschland älter als 67 sind. Und das stellte für mich nochmal plakativ dar, womit wir im Pflegebereich, im Rentenbereich rechnen müssen. Da kommen wir sicherlich auch gleich drauf. Zielen ja viele Gesetzesvorhaben jetzt drauf ab, dass eben nicht mehr Geld dafür aufgewendet werden muss, sondern dass man guckt, wie werden wir effizienter und kommen mit den vorhandenen Budgets aus bei einer älter werdenden Bevölkerung.
Und an der Stelle vielleicht nochmal, das hatte ich glaube ich auch letztes Mal erwähnt, das ist kein Worst-Case-Szenario. Also zum einen ist es noch vorausberechnet. Das ist keine mit Methodenunwahrscheinlichkeiten hinterlegte Prognose. Das Statistische Bundesamt erstellt ja 12 Varianten der Vorausberechnung, wo dann diese 3 Einflussfaktoren Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Wanderungssaldo mit verschiedenen Maßen in die Berechnung einfließen, also niedrig, mittel, hoch jeweils. Das ergibt dann insgesamt 12 Varianten und alle 12 Varianten kommen zu dieser Spannbreite. Also das ist im Endeffekt so sicher wie das Arm in der Kirche.
Und der Bevölkerungsanteil würde sich ja nur verändern über Zuzug?
Ja.
Also wir müssten mehr werden, mehr Deutsche. Über die Geburtenrate wird das nicht passieren. Und ansonsten ist das ja eine Bevölkerungsstruktur, die zu erwarten ist und mit der man eben entsprechend auch umgehen muss. Mit den Zahlen vor Augen, Markus, steigen wir auch gleich in den Politikteil ein. Und da habe ich als erstes, wir haben es eben schon erwähnt, es eine weiterentwickelte Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege vorgelegt vom Bundesgesundheitsministerium jetzt im Januar. Und das ist wirklich eine Weiterentwicklung und da möchte ich eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben es eingangs gesagt, wir haben auch diesmal eine Auswertung aus Zeitschriften dabei, Tageszeitungen und in dem Fall die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ. Und da ist ganz interessant, haben wir 2 Artikel beziehungsweise ein Interview, ein Artikel mit beziehungsweise über Nina Waken, unsere Gesundheitsministerin. Das erste ist ein Interview vom 15. Januar 2026 und zwar auch abrufbar über die Webseiten der AOK. Anlass war ein Brief des US-Gesundheitsministers Kennedy, der uns Deutschen beziehungsweise insbesondere hier der Gesundheitsministerin einige Vorwürfe macht. Da wird das Ganze nochmal abgehandelt und wie Frau Waken damit umgegangen ist. Aber das Interview geht weiter. Es ging eben hier genau darum, wo soll denn gespart werden? Wie sollen Reformen aussehen? Insbesondere in der Primärversorgung. Alles das, was viele von uns derzeit auch in der Presse lesen können. Überlegungen dazu, dass eben die Primärversorgung direkt erstmal über den Hausarzt gehen soll und dann erst die Fachärzte eingeschaltet werden sollen, bis dahin, dass man, wenn man direkt zum Facharzt geht, vielleicht extra was zahlen muss oder wenn der Hausarzt das nicht verordnet hat, vielleicht sogar alles gesamt übernehmen muss, die Kosten für die Fachärzte oder fachärztliche Untersuchungen. Das heißt, Frau Wacken legt verschiedene Möglichkeiten dar, der Reform, um Kosten einzusparen. Sie wird auch konkret gefragt, ob es nicht gilt, jetzt die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern abzuschaffen. Da zieht sie sich ein bisschen aus der Affäre, muss man sagen. Also da sagt sie, die Familienversicherung zu reformieren wäre ein Paradigmenwechsel und es müsste sozialverträglich passieren. Also dazu gibt es keine klare Aussage. Auf das, ich würde fast sagen, Glatteis bewegt sie sich momentan nicht in den Reformvorschlägen. Aber wo sie gar nicht konkret wird, ist in der Pflegeversicherung und zwar in Pflegegrad 1. Sie sagt auch, der soll erhalten bleiben, aber stärker an der Prävention ausgerichtet werden. Die Interviewer fragen sie auch, ob es bei den 131 Euro im Monat für Haushaltshilfe bleiben wird. Da ist sie dann nicht so ganz konkret. Aber sie sagt, klar, es sollte sich dort verändern und zwar auch mit dem Ziel, den Pflegegrad 1 umzugestalten zugunsten der Vorbeugung. Also da wird was passieren in dem Gesetzesvorhaben zur Reformierung der Pflegeversicherung und auch die Eigenanteile für Pflegeheime, die Frage nach Fehlsteuerung. Wir haben den Sockelspitzetausch hier ja auch schon mehrmals erwähnt. Aber klar ist, man arbeitet daran derzeit. Es gibt ja aus den Ländern da auch schon einige Vorschläge zu. Aber ein konkreter Gesetzentwurf lag im Januar zumindest noch nicht vor. Und zum Schluss vielleicht noch wird sie gefragt, welche Vorhaben sind denn geplant jetzt in 2026? Und ganz klar sagt sie, die Krankenhausreform ist im parlamentarischen Verfahren. Da kommen wir gleich ja auch nochmal drauf. Die Apothekenreform, die war schon im Kabinett. Die Notfallreform will man im Frühjahr ins Kabinett bringen. Und ein Entwurf für ein Digitalgesetz soll im ersten Quartal kommen. Und der größte Brocken, die Primärversorgung, hat man klar drüber gesprochen. Auch das möchte man angehen. Aber da sagt sie auch ganz konkret, das ist so ein Systemwechsel, der würde schon für eine Legislaturperiode ausreichen. Das heißt, da ist sie selber nicht so ganz zuversichtlich, dass wir da 2026 eine wirkliche Gesetzesänderung hinbekommen, aber sicherlich die Diskussion. Und ganz zum Schluss zu diesem Interview, was ich, naja, fast schon amüsant fand. Sie wird gefragt, Zitat, Sie sagen, es bringt nichts, mehr Geld ins System zu stecken. Aber genau das passiert. Im Januar haben die Krankenkassen wieder ihre Beiträge erhöht. Ihre auch? Antwort unserer Gesundheitsministerin, nein, aber meine ist auch schon relativ teuer. Lassen wir mal einfach so stehen. Und ich habe schon gesagt, wir haben zwei Artikel. Das andere ist ein FAZ-Artikel von gestern, 17. Februar 2026, der wirklich ganz gut recherchiert ist. Da geht es auch nochmal drum, 215 Milliarden Risiko für Jüngere, also aus Sicht dessen, wer muss was tragen, welche Kosten entstehen, war wirklich ein guter Artikel, der einen Teil aber auch des Interviews zusammenfasst aus dem Januar und mit neuen Zahlen zu Belastungen, die auf die Bevölkerung, auf uns alle zukommen, aufgrund der Demografie im Rentenbereich, aber auch im Pflegebereich. Das Interview war auf der Seite eben der AOK abrufbar und gleichzeitig war dort verlinkt eine Studie, man kann sagen eigentlich ein Studienreview aus verschiedenen Studien von Wissenschaftlern, vorwiegend aus Irland und England. Dort wurden Studien ausgewertet, inwiefern ärztliche Tätigkeiten durch Pflegekräfte im Krankenhaus substituiert werden können und welche Auswirkungen das hat. Man hat hier 82 Studien ausgewertet. Und zwar mit der Evidenz vom Stand 25. Juni 2024 aus vielen verschiedenen Ländern. Was hat man herausgefunden? Erstmal, dass die Übernahme bestimmter ärztlicher Aufgaben durch Pflegekräfte wahrscheinlich nur zu einer geringen bis gar keiner Veränderung der Sterblichkeitsrate und der Patientensicherheit führt. Möglicherweise kann es sogar zu leichten Qualitätsverbesserungen kommen. Man hat auch bei den Ländern, in denen die Studien durchgeführt worden sind, das Einkommen mit einbezogen. Da hat sich gezeigt, bei niedrigen und mittleren Einkommen, also Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen, könnte es sogar auf die Lebensqualität ein Vorteil sein, wenn Pflegekräfte ärztliche Tätigkeiten übernehmen. Und in Ländern mit hohem Einkommen war die relative Leistung bei konkreten Angaben und Prozessmaßen im Durchschnitt möglicherweise eher besser. Also insofern ganz interessante Auswertung, muss aber auch einschränkend sagen, dass es Studien sind, eben aus vielen verschiedenen Ländern und es auch einen Unterschied bei den Teilnehmenden gab. Insofern letztendlich müsste man sich das wahrscheinlich mal auf Deutschland anschauen, was Pflegekräfte hier leisten und welche Substitutionen überhaupt in Frage kämen, um dann auch daraus schließen zu können, hat man eine oder welche Auswirkungen hat es auf die Qualität und auf die Patienten, wenn Pflegekräfte bestimmte ärztliche Tätigkeiten übernehmen. Aber wir wissen ja heute schon, auch im Vergleich zu anderen Ländern gibt es Tätigkeiten der Pflegekräfte, die hier in Deutschland durch Ärzte vorgenommen werden, aber in anderen Ländern durch Pflegekräfte erbracht werden. Und wir dort auch keine Veränderung in der Sterblichkeitsrate sehen. Also insofern ganz interessante Übersicht. Geht sicherlich auch zur Kosteneinsparung. Der zweite Teil, auch die Frage Kosteneinsparung. Du hast schon gesagt, in deiner Prozentzahl, in der Zahl des Monats, die größer 70%, dass die Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege erneuert worden ist. Die erste gab es noch unter Karl Lauterbach. Und jetzt hat man hier ein Update durchgeführt. Und was ich ganz interessant fand, vorneweg zur Studie, übrigens, wir packen den Link bei uns in die Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall ein Blick kurz mal da rein, was geplant ist. Wir können nicht die ganze Studie hier auseinandernehmen oder einzeln besprechen. Aber der Hinweis darauf und was ich erwähnen möchte, ist, was ich wirklich interessant fand, dass mit dem E-Rezept, was eingeführt worden ist, und zwar bis zum 1. Januar 2026 über 1,1 Milliarden E-Rezepte eingelöst worden sind. Fand ich eine erstaunliche Zahl. Also da muss man sagen, scheint zu funktionieren. Die Ärzte, aber auch die Patienten haben sich dran gewöhnt, dass das funktioniert. Und es wird wahrscheinlich auch immer normaler. Das fand ich eine ganz interessante Zahl in dem Fall. Dann spricht die Studie verschiedene Handlungsfelder an. Das erste ist die Etablierung personenzentrierter und digital unterstützter Sektoren und professionsübergreifender Versorgungsprozesse. Man merkt schon, einfache Sprache hat's nicht. Muss das fast zweimal lesen. Aber was ganz schön ist, es wird aufgeteilt in Maßnahmen kurzfristig, mittelfristig und langfristig, die man plant, um eben einen höheren Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen und in der Pflege zu erreichen. Und genau aus dem Grund sollte man sich da vielleicht mal einlesen. Geht auch um KI, um verschiedene Anwendungen im Bereich der Telematik. Auch eine gewisse Verpflichtung der Jahreszahlen. Wann will man was erreicht haben? Und das wird sicherlich heißen für die einzelnen Betreiber. Wie können sie sich darauf einstellen? Und aber auch ihre Software. Was braucht man dafür? So viel kurz zum Thema Digitalisierung und auch eben aus der politischen Seite, dass man dort ganz klar den eingeschlagenen Weg sogar noch mal verstärken möchte und klar ist, wir brauchen einen höheren Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen und Pflege. Und damit kommen wahrscheinlich viele von Ihnen, liebe Hörer und Hörer, sofort auf die Frage, und wer bezahlt? Das ist nicht geklärt in den ganzen Vorhaben. Aber es wird angesprochen, dass dafür auch entsprechend die Einrichtungen Entgelt benötigen, um Software zu beschaffen, um Hardware zu beschaffen etc.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Markus, was hast du aus dem Bereich Politik mitgebracht?
Ja, Bereich Politik. Ich habe zwei Entwicklungen aus Bundesländern, konkret Baden-Württemberg und Bayern, mitgebracht und dann noch eine Untersuchung oder einen Endbericht auf Bundesebene. Aber steigen wir in Baden-Württemberg ein. Dort wurde am 4. Februar 2026 das Teilhabe- und Pflegequalitätsgesetz im Landtag beschlossen. Mit dem neuen Gesetz wird das bisherige Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz reformiert. Wir hatten auch im Rahmen des Blätterwaldes schon mal berichtet über die Diskussion. Das ist jetzt tatsächlich dann auch so umgesetzt worden. Kurzer Überblick zu den Neuregelungen. Der Zuständigkeitsbereich, das ist im Endeffekt ja das Heimgesetz in Baden-Württemberg, hat sich verändert. Dem Gesetz unterworfen sind stationäre Einrichtungen für volljährige pflegebedürftige Menschen mit Versorgungsvertrag nach SGB 11, also die bekannten Altpflegeeinrichtungen, sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe, auch hier für volljährige Menschen mit Behinderung. Das sind also die besonderen Wohnformen, wie sie genannt werden, ehemals die Behindertenwohnheime. Keine Zuständigkeit hat das Gesetz mehr für ambulant betreute Wohngemeinschaften und für stationäre Hospize. Also das ist jetzt wirklich ein Novum. Das heißt, gerade ABWGs sehen sich hier niedrigeren Markteintrittsbarrieren gegenüber. Sie haben mehr unternehmerische Gestaltungsfreiheit, weil eben ordnungsrechtliche Mindeststandards wegfallen, Anzeigepflichten fallen weg, Prüfungen durch die Heimaufsicht entfallen. Hier wird die Verantwortung für die WGs ganz klar den Trägern zugeordnet und dahin verlagert. Was natürlich auch Kritiker anmerken, dass jetzt die sogenannten verkappten Heime, also die Stapellösungen bei den Wohngemeinschaften entstehen könnten. Das heißt, mehrere ABWGs in einem Gebäude oder in unmittelbarer räumlicher Nähe, was man ja bisher in Baden-Württemberg und nach wie vor in anderen Ländern auch vermeiden will, dass sich solche Angebotsstrukturen entwickeln können. Ob das jetzt immer negativ zu sehen ist, das sei dahingestellt. Bei den Prüfungen, da wird die Heimaufsicht in Beratungs- und Prüfbehörde umbenannt. Das ist dann auch schon signalgebend für die Aufgabe dieser Behörde. Man will Abschied nehmen von der starren Jahresprüfung, übergehend zu einer Regelprüfung, die in der Regel, und hier hat man sich auf einen Anteil der Einrichtungen festgelegt oder das als Maß sich dafür entschieden, und zwar 30 von 100 Einrichtungen pro Jahr sollen in der Regelprüfung durchlaufen. Innerhalb von 5 Kalenderjahren muss jede Einrichtung wenigstens einmal einer Regelprüfung unterzogen werden. Anlassbezogene Prüfungen finden natürlich weiterhin statt. Also hier hat man auch den Prüfrhythmus und die Prüfintensität oder wird man reduzieren. Der andere Punkt, das ist die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner. Die bisherige Landesheim-Mitwirkungsverordnung wird aufgehoben. Stattdessen wird eine Handreichung als Grundlage für Mitwirkung in Pflegeheimen von der Behörde bzw. vom Ministerium erarbeitet. Also hier auch eine Abkehr von diesen starren Pflichten, eine Handreichung, wie es umzusetzen ist und die Mitwirkung sicherzustellen ist. Da sehen die Einrichtungen und auch ihre Verbände, die Vertreter natürlich eine gewisse Unsicherheit, einmal rechtsspezifische Unsicherheiten, aber auch für den Verwaltungsaufwand, für die Träger. Und auch für die Bewohner, also dass es hier eventuell noch zu größeren Aufwendungen in der Umsetzung, in der operativen Umsetzung kommen könnte. Wie das immer so ist, es gibt ein Landesheimgesetz, dann gibt es die Durchführungsverordnung dazu, da wird es dann auch neue geben. Die Landesheimbauverordnung und die Landesheimpersonalverordnung sollen in einer übergreifenden Verordnung zusammengeführt werden. Das ist jetzt so der nächste Schritt der Umsetzung dieser Reform. In der neuen Verordnung soll die bisher geltende Einrichtungsgröße von maximal 100 Bewohner entfallen. Also hier können auch wieder größere Einrichtungen entstehen. In der Kurzzeitpflege sollen Doppelzimmer genutzt werden können und auch Verpflichtungen für das Pflegebad sollen gelockert werden. Also hier ganz klar eine Deregulierung im Bereich der baulichen Anforderungen und auch hinsichtlich der Größe von Pflegeeinrichtungen. Für die Betreiber, aber auch für Investoren heißt das, es wird mehr Freiheiten bei der baulichen Konzeption von Pflegeeinrichtungen geben, wenigstens zum Teil spürbar ein Abbau von Bürokratie, eine Entschlackung von Verordnungen, das alles positiv zu bewerten. Die Rückkehr der Versorgungslandschaft zu größeren Pflegeheimen mit Mehrbettzimmern muss man sehen. Das ist ja auch dann abzuwarten, ob der Markt das überhaupt annimmt und ob Investoren und Betreiber das überhaupt als marktfähig ansehen. Nicht alles, was zulässig ist, macht im Wettbewerb mit anderen Anbietern auch Sinn. Große Pflegeheime, das sind das eine, können natürlich auch nur betrieben werden, wenn entsprechend Personal zur Verfügung steht. Also auch hier dieser Engpass seitens des Arbeitsmarktes, die Restriktionen werden hier eben auch noch wirken. Das alles soll ja jetzt in 2026, also gesetzesbeschlossen, die Verordnungen sollen jetzt zügig auch kommen und bis spätestens 30. Juni 2028 wird die Landesregierung dann über das neue Gesetz und die Auswirkungen informieren. Das war das Gesetz in Baden-Württemberg. In Bayern gab es auch eine Neuregelung und dort wird die Aufsicht über die Pflegeheime reformiert. Auch hier sollen die Einrichtungen von Bürokratie im Zusammenhang mit Prüfungen entlastet werden. Im Kern geht es darum, dass künftig die bisherigen Regelprüfungen, die sowohl durch den medizinischen Dienst als auch durch die Heimaufsichten parallel stattfanden, so nicht mehr gegeben sein sollen. Das heißt, die Heimaufsicht soll nur noch anlassbezogen tätig werden und die jährlichen Regelprüfungen werden dann alleine Aufgabe des medizinischen Dienstes. Die Heimaufsichten in Bayern heißen sie ja Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht. Diese Stellen sollen nur noch bei Beschwerden von Angehörigen oder Ärzten oder auf Grundlage auch von Hinweisen des medizinischen Dienstes eingreifen. Gleichzeitig soll sich ihre Beratungs- und Unterstützungsaufgabe oder der Auftrag hierfür soll deutlich gestärkt werden. Und die Landesregierung arbeitet jetzt an einem entsprechenden Änderungsentwurf zum Pflege- und Qualitätsgesetz in Bayern. Insgesamt ist hier mit einer breiten politischen Zustimmung zu rechnen. Auch die Verbände des Pflegesektors haben sich ja auch schon sehr positiv gegenüber den geplanten Änderungen geäußert. Ja, es stellt jetzt für Bayern eine weitreichende Entbürokratisierungsinitiative im Bereich der Pflegeaufsicht dar. Da kann man durchaus erwarten, dass das auch eine Signalwirkung für andere Bundesländer haben könnte.
Ja, ist interessant, war das sicherlich auf jeden Fall das Thema Doppelprüfungen vermeidet und hier aktiv angegangen wird von Bayern. Und wir sind mal gespannt, ob andere Bundesländer folgen werden.
Dann habe ich gesehen, die Bundesregierung hat ihren Evaluationsbericht zur generalistischen und spezialisierten Pflegeausbildung veröffentlicht. Der Bericht wird konkret erstellt durch das Bundesinstitut für Berufsbildung. Erhebungszeitraum war diesmal erstes und drittes Quartal 2024. Die Erkenntnisse erstrecken sich aber über beide Jahre, also 2023 und 2024. Es wurden insgesamt über 7200 Ausbildungsverantwortliche befragt und eine zentrale Erkenntnis ist, dass das Ausbildungsangebot deutlich höher ist als die Nachfrage. Im Jahr 2023 stellten die Einrichtungen, also Krankenhäuser, Heime und Dienste, insgesamt rund 100.000 Ausbildungsplätze bereit, von denen jedoch nur 54% tatsächlich besetzt werden konnten. So, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Die andere Hälfte blieb frei. Bei den Ausbildungsschulen, da gab es rund 83.000 Plätze im Angebot, von denen etwa 61.500 belegt wurden. Hier hat man dann Auslastung von 74%. Und bei den pflegepraktischen Bachelorstudiengängen, da lag die Auslastung der verfügbaren Plätze durchschnittlich bei unter 50%. Also immer noch, das Angebot übersteigt die Nachfrage erheblich. Oder anders ausgedrückt, das Angebot an Ausbildung ist nicht der Knappheitsfaktor für die Verfügbarkeit von Fachkräften.
Das heißt, wir haben heute mehr verfügbare Ausbildungsplätze wie Auszubildende und hätten dort noch auf jeden Fall ein Potenzial.
Das sind natürlich immer zwei verschiedene Gründe, die zu einem nicht besetzten Ausbildungsplatz führen können. Entweder die Nachfrage ist nicht da oder Bewerber werden abgewiesen. In der Altenpflege ist es eher der Fall, dass Bewerber fehlen. Ganz einfach, bei den Krankenhäusern ist es so, dass einige Bewerber auch wegen unzureichender Voraussetzungen abgewiesen werden müssen.
Interessant.
Ja, insgesamt stellen sich die Übernahmechancen, das wurde auch untersucht, für die Azubis oder die Absolventen sehr gut da. Fast 80% der Absolventen bei Krankenhäusern wurden übernommen, 2/3 in Pflegeheimen und das überwiegend auch unbefristet. Allerdings gibt es eine starke Wanderungsbewegung von Pflegeheimen und Pflegediensten in Krankenhäusern. Und zwar haben im Jahr 2023 direkt nach dem Abschluss der Ausbildung in einem Pflegeheim oder in einem Pflegedienst insgesamt 1.800 Absolventen den Weg unmittelbar ins Krankenhaus gesucht. Also hier haben die Pflegeheime, und das zeigt sich auch, wenn man diese Abbruchquoten sich betrachtet, doch größere Schwierigkeiten als Krankenhäuser, ihr Personal zu halten, sowohl in der Ausbildung als auch nach erfolgreichem Abschluss.
Das entspricht ja auch dem, was uns Betreiber immer wieder erzählen, ne? Es ist ganz schön, dass es mal mit Zahlen unterlegt ist, dass viele doch eine gewisse Frustration haben, auszubilden, weil das natürlich auch einen Aufwand bedeutet und zwar nicht nur monetär, sondern um eine gute Ausbildung in der Einrichtung hinzubekommen, auch personell Auszubildende gut zu begleiten und sie dann aber eben aus der Pflege ans Krankenhaus letztendlich zu verlieren und dann selber offene Stellen über Auszubildende nicht nachbesetzen zu können.
Genau. Es gibt auch noch eine weitere relevante Erkenntnis, die auch schon für heiße Diskussionen in den Fachzeitschriften geführt hat. Und zwar geht es hier um das Verhältnis der generalistischen Ausbildung und der spezialisierten Zweige, also der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und auch der Altenpflege. Diese spezialisierten Ausbildungszweige wurden nämlich so gut wie gar nicht gewählt. Im Jahr 2024 gab es nur 288 Absolventen mit einer Spezialisierung auf Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und nur 78 in der Altenpflege. Bezogen auf alle Absolventen, das sind Promillebereiche, das ist unter 1% der Abschlüsse. Oder andersrum betrachtet, 99% der Ausbildenden entscheiden sich für den generalistischen Abschluss. Aus diesen Zahlen zieht die Care konkret in ihrer Ausgabe 7/2026 den Schluss, dass der historische Berufsabschluss der Altenpflege realpolitisch vor der Abschaffung steht. Denn man muss ja bedenken, der Gesetzgeber hatte bei der Reform vorgesehen, dass die Sonderabschlüsse wieder gestrichen werden sollen, wenn sie von weniger als 50% der Berechtigten gewählt werden. Also unter 50%. Wir sind jetzt bei unter 1%. Die Länderministerien empfehlen an dieser Stelle eine umfassende fachliche Anhörung, bevor hier eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Aus der Branche selbst kommt allerdings scharfe Kritik an einer möglichen Abschaffung der Altenpflegeausbildung. Unter anderem würde ja auch kaum eine Schule überhaupt die Vertiefung Altenpflege anbieten. Also hier ist dann wieder das Angebot eher das Problem. Und solche Probleme müsste die Politik angehen, bevor sie über eine Abschaffung dieser gesonderten und, wie gesagt, historischen Ausbildung Altenpflege nachdenkt. Der Bericht liefert noch eine Reihe weiterer interessanter Erkenntnisse. Das Bundesinstitut, das den Bericht vorgelegt hat, hat das auch nochmal schön in einem Factsheet zusammengefasst. Und wir würden Ihnen dann auch den Link zum Download in die Shownotes stellen.
Ganz schön viel Update zur Pflege, Markus. Was tut sich denn im Krankenhausbereich? Auch da gibt es ja große Reformvorhaben.
Ja, Krankenhausbereich, auch sehr spannend aktuell. Das Deutsche Ärzteblatt beschreibt den Fortlauf der Krankenhausreform in diesen Tagen als Operation am offenen Herzen. Das, finde ich, ist treffend formuliert, weil es sind zwei Aspekte. Zum einen wird die Reform politisch nachgebessert. Das ist noch im parlamentarischen Verfahren, also ganz konkret das KAG, das Krankenhausanpassungsgesetz. Und parallel dazu schreitet die praktische Umsetzung der Reform in den Bundesländern ja schon mit großen Schritten voran. Also hier hat man schon eine operative Umsetzung in den Ländern und gleichzeitig wird im Hintergrund noch an den Vorgaben für diese Schritte geschraubt und überlegt, was sich ändern kann. Neuigkeiten gab es vor allen Dingen Ende Januar. Da haben die Länder ihre Nachbesserungswünsche zur Krankenhausreform auf 4 zentrale Punkte reduziert. Das war vorher so ein Katalog, ein Dokument mit über 70 Seiten an Änderungswünschen. Da haben die Länder schnell selbst eingesehen, dass das nicht realistisch umzusetzen ist. Man hat sich jetzt auf 4 Forderungen reduziert. Also die Länder signalisieren auch ganz klar, wir wollen das KAG jetzt schnell ins Parlament bringen, schnell umsetzen. Wir wollen keinen Vermittlungsausschuss. Wir wollen handlungsfähig bleiben und wir wollen den Krankenhäusern und auch den Ländern hier entsprechend Planungssicherheit geben für die Krankenhausplanung. Die 4 Punkte, das ist zum einen soll über den Krankenhaustransformationsfonds sollen auch Modernisierungen bestehender, bedarfsgerechter Krankenhausstrukturen gefördert werden, wenn dies der Versorgungssicherheit dient, also hier in den Bestand, dass man hier auch investieren kann. Die Standortdefinition soll erweitert werden. Da gibt es ja diese 2-Kilometer-Regelung, von der auch im KAG nicht abgewichen wurde. Hier soll in begründeten Ausnahmefällen das Land entscheiden können, dass auch Krankenhausgebäude mehr als 2 Kilometer auseinander liegen können und trotzdem man hier es nur mit einem einzelnen Standort zu tun hat. Die Qualitätsausnahmen in den Leistungsgruppen soll ohne Zustimmung der Krankenkasse stattfinden können oder den Ländern möglich sein können. Und auch mehrmals erteilt werden dürfen. Also nicht nur die 3 Jahre, die jetzt vorgesehen, sondern 3 Jahre und dann nochmal 3 Jahre, also zusammen maximal 6 Jahre. Gefordert wird auch eine Prüfung und gegebenenfalls eine Nachsteuerung der Vorhaltevergütung in der budgetneutralen Phase. Was ich selbst auch sehr sinnvoll finde, dass man hier mal schaut, was sich da eigentlich tut bei so einer großen Veränderung. Ende Januar haben sich die Bundestagsfraktionen von CDU und SPD auch gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium auf einen, wie sie es wörtlich nennen, klaren und straffen Zeitplan vereinbart. Das Gesetz soll demnach Ende Februar im Bundestag verabschiedet werden können. Das war, wie gesagt, Ende Januar. Ich habe jetzt nochmal geschaut, ob das KAG in der Tagungsordnung der Sitzungswoche vom 23. bis zum 27. Februar steht. Das ist nicht der Fall. Kann sich auch noch was dran verändern, aber Stand heute ist dieses Gesetz noch nicht auf dem Plan. Die Sitzungswochen im März, da liegen noch keine Tagesordnungen vor. Also man muss schauen, ob das Gesetz jetzt tatsächlich im Februar im Bundestag beschlossen wird. Dann muss es ja noch in den Bundesrat. Ob das in den beiden Sitzungswochen der Länderkammer im März vollzogen werden kann, all das muss sich zeigen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir jetzt zügig vorankommen.
Aber wahrscheinlich nicht mit dem Vorhaben Ende Februar, sondern eher im Laufe des Märzes.
Genau.
Dann würde ich noch kurz zur letzten Reform springen, die gerade auch heiß diskutiert wird, und zwar zum Rettungsdienst. Da gibt's einen wirklich ausführlichen Artikel über 8 Seiten in der Wohlfahrt intern. Beim Rettungsdienst und dem Reformvorhaben liegt ein erster Referentenentwurf vor. Also wir sind wirklich noch am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens. Was ich wirklich interessant finde, wie es die Wohlfahrt intern darstellt, sind klar einerseits nochmal die Ziele zusammenfassen für die Reform der Notfallversorgung, stellen aber auch Chancen dar. Genauso wie Risiken aus Sicht der Träger und Risiken aus Sicht der Krankenkassen. Und sie gibt eine Handlungsanleitung für die Träger, worüber sie jetzt mit der Politik sprechen sollten, um eben auch diesen Referentenentwurf noch entsprechend mitgestalten zu können. Insofern allen Trägern von Rettungsdiensten sei das wirklich der Artikel nahegelegt, das durchzugehen. Wir haben hier sicherlich ein Reformvorhaben. Das ist nicht ohne, weil wir einerseits die Träger haben, andererseits die Krankenkassen und drittens die Kommunen, die daran beteiligt sind. Vielleicht ein zentrales Thema dazu: in dem Referentenentwurf soll die Leistungen der medizinischen Notfallrettung als Sachleistung im SGB V verankert werden. Das wäre wirklich eine Neuerung. Also wir werden hier das als SGB-Leistungen strukturiert haben sollen. Es soll aber auch eine Schiedsstelle geben, ein digitales Leitsystem in allen Bundesländern dazu. Sicherlich das im Grundsatz auch gute Vorhaben, aber es stellt sich wie immer auch die Frage, wer finanziert was und wer hat welche Mitspracherechte. Und dazu hat dann die Wohlfahrt intern nochmal verschiedene Leistungsanbieter befragt. Unter anderem einerseits den Geschäftsbereichsleiter der Rettung bei der Johanniter Unfallhilfe, Herr Kevin Grigorian, und andererseits Christian Reuter, der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, die ihre Einschätzungen abgeben zu dem Referentenentwurf. Bei den privaten Anbietern haben wir Michael Görbing vom Vorstand des Landesverbands Privater Rettungsdienste in Hessen. Und wir haben Philipp Käs, Referent für Gesundheit beim Deutschen Landkreistag. Das Ganze wird dann noch um Meinungen erweitert aus Sicht der Kassen und der Expertensicht. Hier der Hinweis wirklich für alle Träger, die derzeit im Rettungsdienst, in der Notfallrettung tätig sind. Interessante Artikel mit guten Informationen und was jetzt auch notwendig wäre, um diesen Referentenentwurf entsprechend weiterzuentwickeln, bevor er ins Kabinett geht. Da gehen wir auch gar nicht so viel weiter drauf ein, was alles wie geplant ist, weil da stehen wir, wie gesagt, noch am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens, werden es aber weiter verfolgen. Markus, kommen wir zu Studien und Statistiken, und da haben wir als erstes die Care Invest hat für 2026 die Top-Betreiber im Pflegebereich ausgepriesen oder ausgewählt dargestellt. Top-Betreiber wonach? Und zwar nach Anzahl der Plätze im Pflegeheimbereich. Was ist interessant daran? Wenn wir uns die ersten 5 Betreiber anschauen, und zwar ganz vorneweg, als erstes steht mit den meisten Plätzen Alloheim, dann kommt Corian, Victors Group, Emais Deutschland bzw. früher Opea und die Compassio Gruppe. Sind wir unter den ersten 5 Betreibern, 4 Betreiber mit einem Investorenhintergrund aus dem Ausland. Wir haben aber auch mittlerweile unter den größten 10 Betreibern Betreiber aus dem Wohlfahrtsbereich. Auf Platz 6 ist die Evangelische Heimstiftung. Dann haben wir die Johanniter Seniorenhäuser auf Platz 8, die AWO Westliches Westfalen auf Platz 9. Und gehen wir noch einen Platz weiter als Platz 10, mit Platz 11 ist das Augustinum. Also einiges an großen Betreibern. Ich fand noch ganz interessant, auf dem 4. Platz Emais Deutschland, eben ehemals Opea, hat Platzzahlen für 2025 angegeben, allerdings nicht für 2026, auch keine Anzahl der Pflegeeinrichtungen. Also hat extrem wenig Zahlen veröffentlicht, so dass es da auch immer eher schwer fällt, dann wirklich zu sehen und auch zu vergleichen, welche Gruppe ist die größte anhand der verfügbaren Pflegeplätze.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Hast du noch was aus dem Bereich Studien und Statistiken, Markus?
Ich habe einen Blick geworfen in das Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilienausschusses. Dieser Ausschuss wird als Rat der Immobilienweisen bezeichnet, der zweimal im Jahr und natürlich auch unterjährig die Beobachtungen zur Entwicklung des Immobiliensektors in Deutschland oder der Sektoren, das ist ja Wohnen, das sind Hotelimmobilien, das sind Gewerbeimmobilien, aber auch Gesundheits- und Sozialimmobilien, die hier in den Blick genommen werden. Und gerade in diesem Bereich der Gesundheits- und Sozialimmobilien sehen die Expertinnen und Experten weiterhin eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem hohen Investitionsbedarf, ausgelöst durch den demografischen Wandel, und der niedrigen Bautätigkeiten aufgrund von Investitionshemmnissen. Aktuell fehlen nach Ansicht der Experten 400.000 bis 500.000 Wohneinheiten im Segment des Seniorenwohnens. Das ist hier breit gefasst. Das ist betreutes Wohnen, das ist aber auch barrierefreies Wohnen ohne eine weitergehende Betreuung. Und diese Lücke, also heute bis zu 500.000, könnte bis zum Jahr 2035 auf über 3,7 Millionen Wohnungen anwachsen. Also hier droht eine massive Fehlentwicklung, eine massive Unterversorgung auch, weil das sind ja Wohnungen, die fehlen. Das ist eine Lücke, die sich da auftut. Dementsprechend wird appelliert an die Politik, dieser Fehlentwicklung eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Relevant, das ist jetzt für uns weniger überraschend, was da gefordert wird. Relevant seien stabile Rahmenbedingungen für Investitionen, insbesondere durch harmonisierte Landesheimgesetze, angepasste Qualitäts- und Dokumentationsanforderungen sowie entschlackte Genehmigungsverfahren. Letzteres wurde ja bereits durch den am 30. Oktober 2025 in Kraft getretenen sogenannten Wohnungsbau-Turbo angegangen, also das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnungsraumsicherung. Hier werden ja doch maßgebliche Erleichterungen auch gewährt, um tätig zu sein. Ob dagegen die jetzt nach meiner Wahrnehmung seit rund 20 Jahren mantraartig wiederholte Forderung nach harmonisierten Landesheimgesetzen in absehbarer Zeit Wirkung entfalten wird, ist meines Erachtens nicht zu erwarten. Für eine weitergehende Beschäftigung mit dem Gutachten stellen wir Ihnen den Link zum Download in die Shownotes. Das Gutachten enthält Zahlen für 2025, unter anderem auch zur Entwicklung des Transaktionsvolumens, Informationen, welche Investoren aktiv sind, und auch zur Entwicklung der Renditen im Bereich der Gesundheits- und Sozialimmobilien.
Dann springen wir im Bereich Studien und Statistiken noch auf einen letzten Punkt. Das ist gar nicht so sehr eine Studie, die veröffentlicht wurde, aber es geht um Zahlen. Und das fand ich recht bemerkenswert, Markus. Es ist überschrieben, und zwar in der Zeitschrift Das Krankenhaus aus dem Februar. Faktencheck: Versorgungsanteile ambulanter und stationärer Versorgung. Hier wird versucht, ja, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil es gibt verschiedene Behauptungen. Und zwar, dass die erste: die Krankenhäuser erhalten 30% der GKV-Leistungsausgaben, die Vertragsärzte dagegen nur 16%. Schon gesagt, das ist ein Artikel, der in der Zeitschrift Das Krankenhaus erschienen ist. Insofern wird hier natürlich widerlegt, verschiedene Behauptungen aus Sicht der Krankenhäuser. Und ich will das gar nicht wiederholen, weil das sind so viele Zahlen da drin. Bis hin, dass aufgerechnet wird, welche Behandlungsminuten Vertragsärzte hätten und Krankenhäuser und ob das alles so gerechtfertigt ist. Was mich erstaunt hat, ist eine derartige Diskussion, vor allen Dingen, wenn wir dahin kommen wollen, dass wir eine Versorgung, Gesundheitsversorgung am Hand des Patientenpfades haben und eben keine Trennung dabei, ob stationär oder ambulant. Und da sehe ich solche Diskussionen, wer bekommt mehr Geld unter welcher Rechtfertigung überhaupt nicht als hilfreich. Auch aus Sicht der Krankenhäuser nicht, die mittlerweile in einem höheren Anteil ja auch ambulant tätig sind. Ich glaube, es gibt fast keine großen Häuser mehr, die heute keine ambulanten Praxen haben, also ärztliche niedergelassene Praxen betreiben, in medizinischen Versorgungszentren häufig. Und daher aus Sicht des Patienten ist das eine Diskussion, die eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Weil am Ende geht es um Versorgung und Verfügbarkeit von gesundheitlichen Dienstleistungen und nicht darum, ob ambulant mehr Geld bekommt, gerechtfertigt oder stationär mehr Geld bekommt. Bezahlen müssen wir es über unsere Krankenkassenbeiträge. Und daher wollte ich das hier mal kurz erwähnt haben. Habe schon lange nicht mehr so Diskussionen gesehen, die eher spalten zwischen ambulant und stationär, anstatt zu verbinden. Das sehen wir, finde ich, in der Pflege nicht so. Da gibt es diese Diskussionen nicht. Aber in dem Gesundheitsbereich doch häufiger.
Ja, ob das an dem anziehenden Leidensdruck hinsichtlich leerer Kassen liegt, dass man da schon möglichst aus der Schusslinie für weitere Sparmaßnahmen sich rausziehen möchte oder wenn auch nur leicht der Verdacht besteht, dass der Sektor dann das nächste Feld ist, wo Einsparungen erzielt werden sollen. Ich glaube, solche Diskussionen gab es auch in Zeiten von vollen Kassen.
Ja, aber ich habe sie lange so nicht mehr geführt, also so geführt gesehen und fand es wirklich fast enttäuschend. Mag sicherlich alles richtig sein, wie man bestimmte Themen herleitet, ob es richtig ist, dass Krankenhäuser prozentual mehr Ausgaben haben im Bereich der GKV wie niedergelassene Ärzte, aber eigentlich nicht hilfreich. Damit wechseln wir zu dem nächsten Bereich bei uns, und zwar Gerichtsentscheide und rechtliche Rahmenbedingungen. Was gab es da Neues? Und ganz vorneweg ein frisches Urteil vom Bundessozialgericht vom 22. Januar 2026 im Pflegeheimbereich, was sicherlich die Verhandlungsposition von Pflegeheimbetreibern gegenüber Sozialhilfeträgern und Schiedsstellen maßgeblich verbessern wird und aus meiner Sicht auch für mehr Rechtssicherheit sorgt. Was wurde hier entschieden? Es ging um Investitionskosten, wie so häufig. Hier konkret bei einem Betreiber ging es darum, ob die Erbbauzinsen gerechtfertigt sind. Und da hat der Sozialhilfeträger immer mehr Dokumente gefordert, bis hin, dass der Sozialhilfeträger gefordert hat, dass der Betreiber doch bitte den ursprünglichen Kaufvertrag dazu offenlegen soll. Daraufhin hat man geklagt. Und das Bundessozialgericht hat wirklich hier nochmal klargestellt, dass hier eine Glaubwürdigkeit aus Sicht des Sozialhilfeträgers nicht automatisch zu einer Beweislastumkehr führen kann und damit aber auch bestätigt, dass das dreistufig vorgesehene Prüfmodell für Investitionskosten gemäß SGB 12 entscheidend ist für die Interpretation, und zwar in der Stufe 1 die Plausibilitätsprüfung, dann kommt der externe Vergleich und da auch nochmal darauf hingewiesen, das relevante Einzugsgebiet. Und das ist hier nicht eben für eine stationäre Pflegeeinrichtung nur das Kreisgebiet, sondern man muss eben auch umliegende Bereiche berücksichtigen, was ja auch richtig ist, weil an der Kreisgrenze macht es häufig nicht Halt. Aber auch die Vergleichsgruppe und in der Stufe 3 der interne Vergleich und die Wirtschaftlichkeit. Wichtig hier, dass das Urteil auch damit aufräumt, dass häufiger Praxis auf Landesebene zwischen Sozialhilfeträgern und Verbänden abgestimmte Kostenrichtwerte als Obergrenze zu verwenden. Also man muss wirklich auch den Einzelfall hier berücksichtigen. Und hier in dem Klagefall hat es dazu geführt, dass in den Investitionskosten in der Refinanzierung auch die betriebsnotwendigen Aufwendungen in dem Fall für eine Kapelle sicherzustellen sind. Also oberstes Gericht hier, in dem Fall das Bundessozialgericht, zu den Investitionskosten. Und ich denke schon, dass es doch nochmal eine wirkliche Veränderung geben wird bei den Verhandlungen mit den Sozialhilfeträgern. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der Bewohner in stationären Pflegeheimen, die Sozialhilfe beziehen, in den letzten Jahren gestiegen ist, aufgrund auch der Kostensätze und damit auch die Sozialhilfeträger für viele Pflegeheimbetreiber mittlerweile ein wichtiger Kostenträger sind und die Verhandlungen dort wirklich zäh. Dann hat das Landgericht Leipzig auch hier im Bereich Pflegeheim etwas entschieden, und zwar ein Pflegeheim, was vermietet ist, und der Vermieter hat als Sicherungsmittel für den Mietvertrag eine notarielle Unterwerfungserklärung gefordert, und das Landgericht Leipzig hat hier klargestellt, dass eine notarielle Unterwerfungserklärung für ein Pflegeheim nicht in Frage kommt als Sicherungsmittel. Und zwar hier nochmal klar gesagt, dass gerade aus so einer Zwangsfallstreckung, die ja aus so einer notariellen Unterwerfungserklärung herauskommen kann, dass das nicht wirksam ist und dabei argumentiert, dass wir hier einen besonderen Schutz der Bewohner haben und damit das so nicht anzuwenden ist in der Zwangsräumung. Aber wir sind auf Landgerichtsebene. Insofern muss man da sicherlich beachten, inwieweit sowas dann auch bundesweit in Gerichtsentscheidungen mit einbezogen wird. Dann noch ein kurzer Hinweis in der gerichtlichen Zuständigkeit. Da gab es eine Änderung und zwar eigentlich auch ganz interessant mit einer anderen Meldung. Und zwar gab es in Bayern bei den Sozialgerichten kurz vor Jahreswechsel sind 10.000 Klagen eingegangen und das ist wirklich unüblich. Hintergrund ist, dass eine Verjährungsfrist anstand und viele Krankenhäuser noch Klage eingereicht haben bei den Landessozialgerichten. Und auf der anderen Seite haben wir bei der gerichtlichen Zuständigkeit seit 1. Januar 2026 klar geregelt, dass zuständig für Arzthaftungsklagen, aber auch Klinikklagen im Sinne von Vergütungsthemen etc. auf keinen Fall mehr das Amtsgericht zuständig ist. Es war vorher so, und zwar bei Streitwerten von bis zu 5.000 Euro, sondern wir hier direkt eine Zuständigkeit haben der Landesgerichte. Das heißt, eigentlich gibt fast keine Ausnahmen mehr, sind wir im Bereich der Gerichtszuständigkeit von Kliniken, Arzthaftung etc. immer beim Landesgericht und damit aber auch der Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung. Markus, hast du noch was aus dem Bereich Gerichtsentscheide? Hast du noch was Interessantes gesehen?
Eine aktuelle Meldung gibt es im Hinblick auf das große Problem der Zahlungsrückstände der Sozialämter für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen. Wie der Bundesverband Ambulante Dienste und stationäre Einrichtungen in einer Pressemeldung vom 10. Februar bekannt gegeben hat, hat das Sozialgericht Berlin im einstweiligen Rechtsschutz entschieden, dass das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg unverzüglich die ausstehenden Leistungen der Hilfe zur Pflege an einen Pflegedienst zahlen muss. Die Bewilligung der Leistung bestand bereits seit Monaten und trotzdem waren die Beträge noch nicht ausgezahlt worden. Der betroffene Pflegedienst hatte deshalb eine Vertragskündigung zum 30. Januar 2026 angedroht. Diese Anwendung des einstweiligen Rechtsschutzes könnte nach Ansicht des Verbandes eine Signalwirkung über Berlin hinaus haben, auch für den außergerichtlichen Umgang der Sozialämter mit den ambulanten Pflegediensten. In diesem Zusammenhang findet sich in der Care Konkret Ausgabe 3 2026 vom 16. Januar ein interessanter Beitrag von Rechtsanwältin Yvonne Marseille. Es geht um das Problem, dass die sogenannte Sonderrechtsnachfolge im SGB XII ausschließlich für Pflegeheime vorgesehen ist, nicht für ambulante Pflegedienste. Das bedeutet, dass die Dienste ihren Vergütungsanspruch gegenüber dem Sozialhilfeträger regelmäßig verlieren, wenn der Pflegebedürftige verstirbt, bevor der Kostenträger entschieden hat. Dies verschärft das Problem der zum Teil hohen Zahlungsrückstände der Sozialämter erheblich. Die Autorin macht auf das Instrument einer verbindlichen Kostenzusage als öffentlich-rechtlichen Schuldeintritt aufmerksam. Denn das Bundessozialgericht hat schon 2024 entschieden, dass ein Sozialhilfeträger mit einer eindeutigen Kostenübernahmeerklärung der zivilrechtlichen Zahlungspflicht des Pflegebedürftigen gegenüber dem Pflegedienst beitritt. Und dieser Schuldbeitritt gelte sofort und auch über den Tod des Pflegebedürftigen hinaus. Die Autorin zeigt eine Handlungsleitlinie für Pflegedienste auf. Da geht es darum, frühzeitig Kontakt zum Sozialhilfeträger aufzunehmen. Es geht um die transparente Darstellung des Pflegebedarfs einerseits und des Liquiditätsrisikos des Pflegedienstes andererseits, sowie um eine konsequente Verknüpfung des Versorgungsbeginns mit einer verbindlichen Kostenzusage. Die Verhandlungsbereitschaft des Sozialhilfeträgers kann unter Umständen durch die Befristung der Kostenzusage erhöht werden. In akuten Versorgungssituationen könne ergänzend einstweiliger Rechtsschutz in Betracht gezogen werden. Dieser ist vom Pflegebedürftigen oder seinen bevollmächtigten Vertretern zu beantragen. Insbesondere Anbieter außerklinischer Intensivversorgung sollten sich um eine verbindliche Kostenzusage bemühen, denn hier verbleiben die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Betreuung bei ungedecktem Bedarf in der Sozialhilfe. Die Krankenkasse übernimmt in der außerklinischen Intensivversorgung nur die medizinische Behandlungspflege. Also der Anteil des Sozialhilfeträgers an den Kosten ist hier höher. Und insofern sollte hier insbesondere das Instrument einer verbindlichen Kostenübernahmeerklärung in Betracht gezogen werden.
Auch ein interessantes Urteil, insbesondere hier für ambulante Pflegedienste und da ein bisschen mehr Klarheit in die Finanzierung reinzubringen. Springen wir noch zu den letzten Themen, und zwar ein Bereich, das passt so ein bisschen zum Rechtlichen, aber das Führungszeugnis soll digital werden. Und sehe ich viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, entweder mussten Sie selber Führungszeugnisse schon abgeben oder aber verlangen welche von Ihren Mitarbeitern. Das könnte zukünftig ein bisschen einfacher werden. Die Beantragung, aber auch die zur Verfügungstellung geplant im Laufe des Jahres, so dass wir hier vielleicht etwas weniger Bürokratie haben und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nicht mehr jeweils, wie sagt man so schön, aufs Amt müssen, um das Führungszeugnis zu beantragen, sondern das hoffentlich dann auch digital geht und auch digital zur Verfügung gestellt wird. Ganz zum Schluss heute, wir möchten zwei Personen gratulieren. Und zwar hat das Kuratorium Deutscher Altershilfe Wilhelmine Lübcke Stiftung, kurz KDA, zwei neue Mitglieder. Die sind ernannt worden auf Lebenszeit vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Als ein neues Mitglied Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Da kann ich nur darauf hinweisen, ich habe kürzlich mit ihr ein Interview geführt. Das werden wir die nächsten Wochen in unserem Podcast veröffentlichen. Und als zweites neues Mitglied, auch kein Unbekannter, wer sich im Pflegebereich schon lange Jahre tummelt, Andreas Westerfellhaus, auch hier ausgebildeter Krankenpfleger mit der Fachweiterbildung in Intensivpflege und Anästhesie, war lange Jahre Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, aber auch Präsident des Deutschen Pflegerates. Also diese zwei Mitglieder werden den KDA verstärken und die Geschäftsführerin Alexia Zorkuhlen begrüßt es ausdrücklich, diese neuen Perspektiven dazu zu bekommen. Und da bin ich gespannt. Ich weiß, wir haben ein Interview mit ihr terminiert. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir es veröffentlichen. Aber ich bin gespannt auf ihre Sichtweise dazu und auch auf die Zusammensetzung und die Aufgaben des KDAs. So viel für unsere Februar-Ausgabe zum Blätterwald, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war wieder wirklich ein breites Spektrum, geprägt von den Diskussionen um die Reform. Und diese Diskussionen werden uns, befürchte ich, auf jeden Fall dieses Jahr weiter begleiten. Also sicherlich wird unsere Rubrik Politik, Reformvorhaben immer etwas länger als vielleicht in den Vorjahren. Damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zu unserer nächsten Ausgabe im März. Machen Sie es gut, auf Wiederhören.
Alles Gute auch von mir und tschüss bis zu unserer nächsten Aufnahme.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.